Genau, jetzt kommen wir zu unserem Thema. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und dann, was uns prägt und wie wir Gutes weitergeben können. Ich habe gehört, in der ersten Einladung stand irgendwie drin, was uns trägt. Da hat mir das die Ruth geschickt. Da sage ich, naja, da muss ich jetzt mein Thema noch mal ein bisschen umändern. Da hat sie gesagt, nee, ich kann schon mein altes Thema machen. Genau, es geht um Prägung. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie über Prägung nachdenken. Also mir fällt da als allererstes ein, als meine jüngste Tochter noch etwas kleiner war, da hat die Münzen gesammelt. Und das war ganz wichtig. Und das Allertollste war, wenn man zu so einem Ausflugsziel kam, wo man selber eine Münze prägen konnte. Ich weiß nicht, Sie werden das alle kennen, Automat, man wirft einen Euro rein, eine 5-Cent-Münze dazu, dreht an der Kurbel und dann kommt so ein Motiv raus, entweder irgendein Zootier oder ein Bergpanorama und manchmal kann man sogar aussuchen, welches Motiv, da sind mehrere zur Auswahl. Genau, das war extrem wichtig für unsere Tochter, eine gewisse Zeit ihres Lebens, diese Münzen gibt es alle nicht mehr. Ja, die ist inzwischen zur Minimalistin geworden, die braucht das nicht mehr. Aber das Interessante ist, finde ich, wenn man an so eine Münze denkt und an Prägung, dann hat die Münze keine Wahl. Also die 5-Cent-Münze wird dort reingehauen und es kommt irgendein Motiv raus und die kann nichts dazu. Die kann da nicht das mit beeinflussen. Und ähnlich ist es auch mit unserer Prägung. Ganz vieles können wir nicht beeinflussen. Die erste Prägung, die beginnt schon im Mutterleib. Gibt es Studien, dass gerade auch zum Beispiel Geschmack schon im Mutterleib weitergegeben wird. Also mal ganz platt gesagt, da ist eine Frau, die irgendwie Asiagerichte liebt und dann kommt das Kind auf die Welt und trinkt natürlich erstmal Muttermilch und so weiter, aber später hat es auch eine Vorliebe für Asiagerichte. Könnte sein, ist, also gibt es eine Studienlage dazu. Was auch weitergegeben wird im Mutterleib, ist eindeutig, was an Gefühlen bei der Mutter da ist. Also wenn die Mutter ganz nervös und aufgeregt ist, wenn die große Ängste hat zum Beispiel oder ja, vielleicht auch gesagt wird, ja, ihr Kind könnte behindert sein und die Mutter macht sich die ganze Zeit Gedanken, dann kann es sein, das Kind kommt auf die Welt und ist auch extrem hibbelig, schreit ganz viel. Genau, erste Prägung beginnt im Mutterleib. Und dann kommen wir auf die Welt und werden hineingeboren in irgendeine Familie. Auch diese Prägung können wir uns ja nicht aussuchen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit Ihrer Familie. Vielleicht sind Sie in einer total liebevollen Familie aufgewachsen, vielleicht haben Sie ganz viel Annahme erlebt, vielleicht aber auch eher so das Gefühl, übrig zu sein, nicht gewollt zu sein. Auch das ist extrem prägend. Genau, manche Kinder erleben Gefahr oder Angst oder auch Vernachlässigung. Und also wenn ich jetzt auf die Welt komme und nicht gehört werde, wenn ich schreie, wenn ich Hunger habe und niemand kommt, dann bildet sich so eine Grundannahme über die Welt heraus. Also dass ich dann den Eindruck habe, schon bevor ich sprechen kann, bevor ich denken kann, setzt sich das in mir fest, so eine Grundannahme. Ich bin es nicht wert, dass man sich um mich kümmert, zum Beispiel. Oder eben, wenn ich umsorgt und gehätschelt werde, dann habe ich ein Gefühl der Sicherheit. Ich fühle mich schon als kleines Kind geliebt, aufgehoben, angenommen und so weiter. Und das alles passiert, bevor wir, wie gesagt, sprechen können. Und diese Grundgefühle, die wir so haben, die werden dann zu Grundannahmen, die dann so ein bisschen auch über unserem Leben stehen oder eben zu Glaubenssätzen. Und wenn ich dann älter werde, dann kommen zu diesen Erlebnissen auch noch Worte dazu. Auch das kennt man vielleicht. Das kannst du nicht, könnte das sein, oder das hätte dein Bruder nie gemacht, oder deine Schwester, oder ja, dir kann man alles tausendmal sagen, du hörst eh nie zu, du kannst dir eh nichts merken. Also das könnten solche Aussagen sein. Oder aber, oh, wir sind so froh, dass es dich gibt. Wir wüssten gar nicht, was wir ohne dich machen würden. Du bist so ein besonderer Mensch. Du bist so wertvoll. Oder das hast du gut gemacht. Also auch das sind so Aussagen, die dann in unserem Leben zu Grundannahmen führen und zu Glaubenssätzen. Ein persönliches Beispiel mal aus meinem Leben. Ich bin in einer liebevollen Familie aufgewachsen und ich habe insgesamt ein relativ positives Selbstbild, würde ich sagen. Ich weiß, dass ich wichtig und wertvoll bin. Das wurde mir so vermittelt. Genau. Und gleichzeitig komme ich aus einer Familie, in der Arbeit und Leistung extrem wichtig war. Und meine Familie, die haben immer viel gearbeitet und mir ist Leistung auch relativ wichtig. Ich habe auch relativ, ich kann auch ganz gut arbeiten. Das ist auch manchmal ein ganz guter Vorteil, aber manchmal eben auch nicht, weil ich dann merke, dass ich oft so Leistung mit Wert verwechselt habe oder dann dachte, wenn ich nichts leisten kann, bin ich nichts wert. Oder dass ich denke, dass ich so einen inneren Antreiber habe, dass ich denke, Mensch, was hast du denn heute geschafft? Noch gar nichts. Ah. Und dann denke ich, jetzt muss es aber losgehen und so. Und dieser innere Antreiber ist auch für meine Umwelt manchmal etwas stressig, sagt mein Mann. Und eine meiner Töchter hat mal gesagt, Mama, ich mache bei deinem Leistungsding nicht mit. Da dachte ich, ui, ja, gut, dass es mir gesagt hat. Genau, aber das ist so ein Glaubenssatz aus meiner Kindheit, den ich so mitgenommen habe und den es immer wieder auch zu überprüfen gilt. Ich weiß nicht, wenn Sie an Ihre Familie denken, welche Glaubenssätze da so vermittelt wurden. Zum Beispiel, ich bin eine Versagerin, könnte ein Glaubenssatz sein, oder ich kann alles schaffen, positiv, oder ich kann einfach kein Mathe. Das ist auch so ein Glaubenssatz, den manche haben, besonders viele Frauen, ganz zu Unrecht. oder ich bin einfach unordentlich, ich bin halt so. Glaubenssätze. Genau, und jetzt komme ich zu diesem Satz, zu diesem Sprichwort, was dem Referat den Titel gegeben hat. Ja, so rum. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es ist tatsächlich nicht nachzuweisen, wie viel Vererbung ist, wie viel wir so weitergeben im Laufe der Erziehung. Also die Prozentsätze quasi sind es 50-50, 60-40, 80-20. Aber Fakt ist, es gibt oft Familienähnlichkeiten. Ein anderes Sprichwort gibt es, wie der Vater, so der Sohn. Und das ist ja auch tatsächlich oft so. Der Papa schraubt am Moped rum, der Sohn auch. Oder die Mutter ist total kreativ und in dem Haus sieht es aus wie bei Schöner Wohnen. Und die Tochter, die bastelt auch wie ein Weltmeister und hat immer was zu tun. Manche Familienähnlichkeiten gefallen uns, manche auch nicht. Also ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber manchmal sagt jemand zum Beispiel, oh, du bist wie deine Mutter. Und man denkt sich, Dankeschön, wollte ich das? Also ich habe eine ganz tolle Mutter tatsächlich, die ich sehr liebe. Ich glaube, inzwischen macht es mir auch nichts mehr aus, wenn jemand sagt, ich bin wie meine Mutter. Aber es gab vielleicht Zeiten, wo ich dachte, nö, ich bin noch ganz anders. Ja. Weitere Prägungen erfahren wir dann durch Erlebnisse außerhalb von unserem Elternhaus, außerhalb der Familie. Wir kommen dann Kindergarten, Schule und so weiter und so fort. Und dann ist es ganz interessant, wie unsere Umwelt dann wieder Einfluss nimmt auf das, wie wir über uns denken und was wir von uns halten. Also wenn man zum Beispiel so ein positives Selbstbild hatte und es war alles fein und dann kommt man in die Schule und erlebt plötzlich Mobbing zum Beispiel oder erlebt plötzlich, dass alle anderen viel besser schreiben können als ich, dann geraten so manchmal auch ganz positive Überzeugungen ins Wanken, dass man denkt, bin ich wirklich toll oder doch nicht? Noch krasser ist es eigentlich, und es gibt ja tatsächlich auch wirklich prägende Erlebnisse, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Missbrauch erlebt oder eben Mobbing habe ich schon angesprochen, oder ja, also das hinterlässt definitiv Spuren in einem Leben. Da kann man zu Hause so viel Gutes erlebt haben, wie man will, aber das prägt trotzdem. Anders ist es auch nochmal, wenn man tatsächlich ganz viel Negatives erlebt hat. Ich habe ja vorher gesagt, ich arbeite manchmal mit Pflegekindern oder viel mit Pflegekindern, und die haben ganz oft so ein Gefühl erlebt des Verlassenseins, und auch wenn sie weggegeben werden, ist das manchmal so ein Ding, okay, ich bin weggegeben worden, weil ich nicht cool genug war, weil ich nicht gut genug war. Und dann haben vielleicht auch Vernachlässigung erlebt, eben geschlagen zu werden und so weiter. Und dann kommen sie in eine Pflegefamilie und erleben dort idealerweise ganz viel Sicherheit und Geborgenheit. Und dann denken sie, also dieses, ich bin nichts wert, passt das? Bin ich wirklich nichts wert oder doch? Und ganz spannend finde ich, dass viele dieser Pflegekinder immer wieder versuchen, diese negativen Grundüberzeugungen zu zementieren. Also ein Beispiel, ein Kind hat Theater gespielt, in der Schulklasse eine große Rolle gehabt und alle waren super, super begeistert und haben die total gelobt, das hast du so gut gemacht und so. Und das Kind, das Pflegekind kommt nach Hause, konnte gar nicht umgehen mit diesem ganzen Beifall und mit dem Loben und hat dort zu Hause erstmal einen riesen fetten Wutanfall bekommen, hat die Terrassentür so zugehauen, dass die Glastür zersprungen ist, und es wurde geschimpft. Und das war so wie eine Erleichterung. Ich bin doch nichts wert, mich kann man doch nicht mögen. Also ganz traurig, so ganz negative Sachen aus unserer frühen Kindheit, die halten sich oft ganz hartnäckig. Das finde ich ist ganz schön traurig und ein echtes Problem. Ein weiterer Punkt, der uns noch prägt, das ist unsere Gesellschaft. Wir leben ja alle nicht in einem luftleeren Raum. Wir leben in einer bestimmten Kultur mit bestimmten Werten, die ganz anders sind als in anderen Teilen der Welt. Ganz spannend finde ich hier auch so Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland zum Beispiel. Ich bin in Stuttgart geboren, bin jetzt seit fast 30 Jahren in Görlitz, und manchmal merke ich, oh okay, unsere Prägung, obwohl die Wiedervereinigung schon 35 Jahre her ist, unsere Prägung ist doch anders, also mit anderen Leuten in meinem Alter oder so. Das ist so ein grundsätzlich anderes Lebensgefühl manchmal, vielleicht auch ein anderes Sicherheitsgefühl. Und das ist total spannend, wenn man sich insgesamt mal überlegt, aus was für einer Familie komme ich, wie ist meine Herkunftsfamilie so geprägt und wie hat das eben Auswirkungen auf mich. Aber egal, ob wir jetzt aus Ost, West, Nord oder Süd kommen, insgesamt ist es so, dass wir ja nicht nur geprägt sind von unserer Vergangenheit, von unserer Familie, von dem, was wir in der Kindheit erlebt haben, sondern eben von dem auch, was jetzt so auf uns einströmt. Jeden Tag aufs Neue. Was wir hören in sozialen Medien oder uns angucken, was Fernsehen, was wir so genau, sozialen Medien ist gerade ein ganz wichtiges Thema, denke ich, auch gerade für junge Leute. Habe mit vielen schon gesprochen, die gesagt haben, Instagram, das macht mich fertig, weil ich mich dann immer vergleiche mit den anderen und die haben dieses perfekte Leben und was ist mit mir? Also ich weiß nicht, wer von Ihnen auf Instagram unterwegs sind, wahrscheinlich sind es eher so unsere Kinder oder die jungen Leute, aber auch das hat einen definitiv prägenden Einfluss auf unser Leben. Was andere denken, das prägt mein Denken. Die Werte, die vermittelt werden, die übernehme ich. Wie andere sich darstellen, eben führt zum Vergleichen und ich fühle mich vielleicht auch minderwertig. So, jetzt habe ich ein paar Sachen genannt, die so zu unserer Prägung beitragen. Und jetzt stehe ich hier als Produkt meiner ganz vielen verschiedenen Prägungen. Und jede von Ihnen ja auch. Wir sind alle so Produkte unserer Prägungen. Und Mit manchen Prägungen kommt man vielleicht gut klar, freut man sich drüber und anderes macht mir in meinem Leben aber auch Mühe. Ich bin vielleicht auch wütend über Dinge, die passiert sind und wie mit mir umgegangen wurde. Ich ärgere mich darüber, wie ich bin, wäre gern anders. Genau, und wie gehe ich jetzt damit um? Bin ich das, was andere über mich sagen? Bin ich das, was ich selber denke? Ist meine Prägung mein Schicksal und unveränderlich? Also jetzt mal ganz ehrlich, aus einem Apfel wird keine Ananas, das ist so. So ganz grundsätzlich können wir nichts ändern, aber ich bin mir sicher, dass trotzdem Veränderung möglich ist. Und ein erster Schritt zur Veränderung kann sein, dass ich meine Lebensprägung erstmal erkenne und annehme. Also so, sich so ein paar Gedanken zu machen, okay, wie bin ich geworden, warum bin ich wie geworden, ist vielleicht schon mal ganz sinnvoll, finde ich. Und dann, dass ich akzeptiere, wie ich so geworden bin. Mir hilft es auch nichts, wenn ich sage, naja, ich bin halt so oder meine Eltern sind schuld. Dann bleibe ich in so einer passiven Opferrolle und das bringt mich nicht weiter. Aber ich kann meine Prägung annehmen und im nächsten Schritt anfangen, etwas zu korrigieren. Und das kann eine lebenslange Aufgabe sein, aus bestimmten Lebensmustern so rauszukommen. Ich habe ein gutes Zitat gelesen, was ich finde, was ziemlich gut dazu passt. Da heißt es, aus dem Buch deines Lebens kannst du keine Seiten heraustrennen, aber immer wieder ein neues Kapitel beginnen. Finde ich total cool. Also das Buch, also ich kann nichts raustrennen, aber ich kann ein neues Kapitel beginnen. Was an Negativen passiert ist in meinem und in ihrem Leben, das ist passiert. Und es hat unsere Wahrnehmung auf das Leben geprägt. Aber wie es weitergeht, darauf habe ich durchaus Einfluss. Und ich finde, dass an der Stelle auch total wichtig ist, sich zu überlegen, was der Unterschied ist zwischen Wahrnehmung und Wahrheit. Ist das, was meine Wahrnehmung ist über mich selber, ist das die Wahrheit oder ist es eben tatsächlich nur eine Wahrnehmung? Wenn ich überzeugt davon bin, dass ich ein Versager bin, bin ich es dann wirklich? Oder wenn ich überzeugt davon bin, dass ich alles kann, kann ich es dann wirklich? Ich bin als Jugendliche zum Glauben an Jesus gekommen und je älter ich werde, desto mehr überzeugt bin ich davon, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass die Bibel die Wahrheit ist. Und deshalb finde ich es gut, mal zu gucken, was Gott über uns denkt. Also was die Bibel dazu sagt, in der Bibel steht, Gott ist unser Schöpfer, also hat uns gemacht und dann, denke ich, weiß er auch, vielleicht am besten, wie wir sind. Und wenn man so einen Blick in die Bibel wirft, gerade auf den ersten Seiten von der Bibel, wird berichtet, wie Gott die Welt geschaffen hat und so in verschiedenen Schöpfungsakten und Schöpfungstagen hat er Sonne, Mond und Sterne gemacht und die Pflanzen und die Tiere und so weiter. Und dann steht immer, und siehe, es war gut. Und dann als allerletztes hat er uns gemacht, uns Menschen. Und da steht in 1. Mose 1, Vers 26, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Und dann abschließend, in Vers 31, schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Gottes Prädikat über uns Menschen ist, und ja, sehr gut. Das gilt für Sie und für mich. Wir sind sehr gut geschaffen, wir sind wertvoll, genau, die Lehrerin sagt eine Eins, genau. Gott möchte als unser Schöpfer Gemeinschaft mit uns haben und das ist genial. Egal, was andere über uns gesagt haben, egal, was wir selber über uns denken, in Gottes Augen sind wir wertvoll. Aber wer schon mal in der Bibel gelesen hat, der weiß, es geht weiter. Und die Geschichte geht weiter mit Adam und Eva, die in den Garten gesetzt sind und die Gott nicht gehorchten. Und damit die Gemeinschaft mit Gott zerstören. Und Gott reagiert, indem er die beiden aus dem Paradies vertreibt. Und jetzt kann man sagen, na und? Was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich bin ja nicht Adam und nicht Eva. Ja, das ist richtig. Aber wir sind Adam und Eva doch manchmal ähnlicher, als wir es denken. Wir sind dazu geschaffen, dass wir als Geschöpfe mit unserem Schöpfer leben und das tun, was er möchte. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin ehrlich gesagt ein Mensch, der oft lieber selber entscheiden möchte, was richtig ist. Und ich will mein Ding durchziehen. Und ich glaube, dieses Bestimmer sein wollen, das beginnt schon ziemlich früh. Wer Kinder hat, also meine Kinder haben, wenn ich was von denen wollte, öfter mal gesagt, du bist hier nicht der Bestimmer. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du auch nicht. Aber dieses Bestimmer sein wollen, das geht schon relativ früh los. Und das nennt die Bibel Sünde. Das ist so, wenn wir zu Gott eben sagen, du bist nicht der Bestimmer. Ich will selber bestimmen, was ich mache und was nicht. Das nennt die Bibel Sünde. Und in der Bibel steht, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und die Bibel nennt uns sogar Feinde Gottes, wegen allem Bösen, was wir getan haben und was wir tun. Das ist jetzt irgendwie nicht so positiv mehr. Das ist doch keine gute Nachricht, die ich hier bringe, oder? Erst sage ich, wir sind total wertvoll und sehr gut und dann sage ich, wir sind Sünder und Feinde Gottes. Ja, das kann man sich mal also auf der Zunge zergehen lassen, aber was ich cool finde, ist, dass die Bibel weiterhin sagt, dass Gott sagt, aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also Gott hat gar kein Problem damit, dass wir Sünder sind. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die diese Liebe Gottes ziemlich schön beschreibt. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Liegt wohl an jedem Tisch, liegen so ein paar Flyer, die könnten Sie einfach mal weitergeben. Dann können Sie gerne da mitlesen bei dem Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ein Gleichnis ist eine kurze Erzählung, die einen bestimmten Sachverhalt verdeutlicht. Und die würde ich einfach gerne mal vorlesen. Da sind so vier Bilder daneben. Steht in Lukas 15, Vers 1 bis 7. Das ist eine Stelle aus dem Neuen Testament, aus dem zweiten Teil von der Bibel. Und da steht, es nahten sich aber zu ihm, also zu Jesus, alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Also heutzutage ist Zöllner ja ein sehr anerkannter Beruf, damals war das nicht so. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, das war damals die religiöse Elite zur Zeit von Jesus und die dachten ziemlich gut von sich. Und haben so, ja, der mit den Sündern und mit den Zöllnern. Und dann spricht Jesus zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Wenn man das Foto hier links anguckt, dann denkt man, dass man bei so einer großen Menge doch niemals merkt, wenn ein Schaf fehlt. Das kann man nicht merken, denkt man. Aber der Schafbesitzer in der Geschichte, der merkt es. Und dieser Schafbesitzer, der steht symbolisch für Gott. Und die Schafe sind wir Menschen. Und dieser Hirte, der denkt jetzt nicht, naja, ich habe ja noch 99 andere. Nein, der macht sich auf den Weg und sucht das eine verlorene Schaf. Er denkt auch nicht, das Schaf ist selber schuld, hätte es mal auf mich gehört, wäre bei mir geblieben, jetzt kann es in der Wüste sterben. Ist mir doch egal? Nein. Er sucht es. Genau so sind Sie und ich Gott nicht egal. Er möchte, dass wir bei ihm sind. Und dann geht die Geschichte weiter. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen. Freut euch mit mir. denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist das, was Gott sagt oder was Gott über mich denkt, total befreiend. Ich darf das wissen, in Gottes Augen bin ich wertvoll und geliebt und Gott weiß es, dass ich nicht perfekt bin und trotzdem bin ich geliebt. Er weiß es, dass ich eigentlich sogar in Feindschaft mit ihm lebe, weil ich oft selber bestimmen will, was richtig und was falsch ist, weil ich oft nichts mit ihm zu tun haben will. Und trotzdem sucht er mich wie ein Hirte sein verlorenes Schaf und bietet mir an, dass ich nicht nur sein Schaf werde, sondern sogar sein Kind, ein Königskind. Und ich wünsche mir sehr, dass diese Wahrheit so unser Leben prägen darf. Wenn Sie damit gar nichts anfangen können, Gottes Kind, was heißt das, und das Angebot noch nicht angenommen haben, dann möchte ich Sie ermutigen, sich auf die Suche zu machen nach diesem Gott, der Sie so sehr liebt. Und wenn Sie genau Fragen dazu haben, können Sie sich sicher gerne eben nachher an mich wenden oder an die Organisatorinnen hier vor Ort. Und wenn Sie jetzt hier sitzen und schon ein Kind Gottes sind, dann freuen Sie sich. Dann freuen Sie sich, dass Sie, Gottes geliebtes Kind, dass Sie wertvoll sind in seinen Augen. Und Sie sind noch mehr als das. Auf der zweiten Seite von dem Flyer stehen so ein paar Sachen, was wir weiter sind, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir sind Freunde Gottes, wir sind Erben, wir sind Bürger des Himmels und so weiter und so weiter. Können Sie gerne mit nach Hause nehmen und sich mal durchlesen. Und bevor ich noch ein paar Worte darüber verlieren möchte, was es bedeutet, andere zu prägen, würde ich jetzt gerne mit Ihnen zusammen ein Lied anhören, was ziemlich gut zusammenfasst, wie Gott über uns denkt. Das Lied heißt, ich bin geliebt, geliebt und zwar von Anbeginn. Und das müsste jetzt irgendwie über einen Lautsprecher zu hören sein. Ja, jetzt zum Schluss möchte ich noch ein paar Sätze dazu sagen, was es bedeutet, andere zu prägen. Das war ja der zweite Teil des Titels. Denn natürlich haben auch wir Einfluss auf andere. In erster Linie auf unsere Familie als Mutter, Schwester, Tante oder Oma, aber dann natürlich auch auf andere Menschen, mit denen wir zu tun haben, als Freundin, als Erzieherin, Lehrerin, Arbeitskollegin und so weiter. Vielleicht können Sie mal überlegen, so was gebe ich eigentlich an andere weiter? Sind es vor allem negative Aussagen und Zuschreibungen? Gebe ich weiter, dass der andere mich stört? Oder gebe ich weiter, dass ich mich freue, den anderen zu sehen? Und ich wünsche uns sehr, sehr, dass wir Gutes weitergeben. Schön, dass du da bist. Ich bin froh, dass es dich gibt. Das hast du gut gemacht. Und das nicht nur mit Worten, sondern auch mit meinem Verhalten. Dass ich mir Zeit nehme für andere, dass ich mein Gegenüber anlächle oder in den Arm nehme. Wenn ich zum Beispiel mein Kind ignoriere und 2 Tage nicht mit ihm rede, wenn es mit einer 4 nach Hause kommt, dann brauche ich nichts zu sagen. Mein Kind weiß oder lernt, dass es nur akzeptiert wird, wenn es Leistung bringt. Und eine 4 scheint keine akzeptierte Leistung zu sein. Jetzt kann man natürlich sagen, wie denn, darf ich jetzt gar nichts mehr kritisieren? Doch, natürlich, Kritik äußern ist wichtig. Aber dann nicht als Urteil über eine Person. Um bei meinem Beispiel mit der 4 zu bleiben, ein Urteil über das Kind wäre zu sagen, du bist so dumm. Ich kann es nicht fassen, dass ich mit einem Kind wie dir gestraft bin. Das wäre ein Urteil über eine Person. Wenn ich jetzt natürlich den Eindruck habe, dass mein Kind rein gar nichts dafür gemacht hat, eine gute Note zu schreiben, dann könnte ich vielleicht sagen, ich habe das Gefühl, da wäre mehr drin gewesen. Hast du eine Idee, was wir da vielleicht mal ändern könnten, irgendwie so in die Richtung. Und vielleicht tut sich aber mein Kind auch total schwer in der Schule und die 4 ist super. Dann kann ich sagen, herzlichen Glückwunsch, bestanden. Wunderbar, super. Und während ich so rede oder auch als ich drüber nachgedacht habe über dieses Thema, da habe ich so gedacht, ja, das kann man schön sagen und dann kommt wieder der Alltag und da fallen manchmal Worte, die man lieber ungesagt lassen würde, was man nachher bereut. Und vielleicht ist es Ihnen auch so gegangen, jetzt während Sie so zugehört haben, dass Sie dachten, ja, da ist noch Luft nach oben. Aber auch da gibt es eine Möglichkeit. Also wir können auch nicht die Worte ungeschehen machen oder die Taten ungeschehen machen, aber wir können uns entschuldigen, wir können um einen Neuanfang bitten. Es tut mir leid, das war nicht richtig. Entschuldigung, dass ich dich so angegangen bin vorher. Ich war gestresst, aber es rechtfertigt das nicht. Die können das nicht, Sätze wie diese oder so eine Entschuldigung, die kann Sachen nicht ungeschehen machen, aber die können eine Basis sein für einen Neuanfang. Und das gilt auch in Bezug auf die Glaubenssätze, die ich bewusst oder unbewusst an andere weitergegeben habe. Da kann ich die Seiten aus dem Buch eben nicht heraustrennen, aber ich kann mich entschuldigen und ein neues Kapitel aufschlagen mit Gottes Hilfe. Und so wünsche ich uns allen, dass wir nicht bei unserer vielleicht negativen Prägung stehen bleiben. Ich wünsche uns, dass wir uns immer wieder aktiv dafür entscheiden, Gottes Wahrheit über uns zu glauben und uns vielleicht auch auf die Suche danach zu machen. Egal, was andere über mich gesagt haben und was ich erlebt habe, eins gilt, Gott liebt mich und will und wollte, dass es uns gibt. Er kennt meine Schattenseiten und meine guten Seiten und meine mittelguten Seiten auch. Und er will uns alle verändern, damit wir Gutes an andere weitergeben können. Und das wünsche ich uns allen.